Ganz schön mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und heute bin ich wieder verabredet mit Melanie Wolfers. Ihr wisst ja, sie ist Theologin, Philosophin und Bestseller-Autorin. Und alle zwei Wochen reden wir in dem Podcast ganz schön mutig über all die Dinge, ja, die uns im Leben so beschäftigen, die uns manchmal bekümmern, uns auf der Seele liegen oder uns gar umtreiben. Vorher an dieser Stelle danke all denen, die unsere Arbeit, den Podcast ganz schön mutig unterstützen. Wie ihr das tun könnt mit Euro, erfahrt ihr in den Shownotes oder auf der Website von Melanie. Und wir freuen uns auch über Kommentare und Bewertungen. Im Netz habt ihr die Gelegenheit, im Anschluss jede Episode kurz zu kommentieren. Das funktioniert auf verschiedenen Seiten. Heute, wir kennen es alle. Wir erleben es, wollen dabei aber lieber nicht gesehen und ertappt werden. Meine Erfahrung ist, Kindern sieht man es an, aber Erwachsene verbergen es eher. Es ist die Reaktion, das Gefühl, sich zu schämen. Scham und Schämen, darüber wollen wir heute reden. Hallo Melanie.
Hallo Andreas.
Ich habe einen Satz für dich zu Beginn. Würdest du dem zustimmen, wenn ich behaupte, wir schämen uns, aber keiner soll es merken?
Ja, ganz sicher, weil das einfach ein Gefühl ist, was schrecklich ist und weil es eben mit der Angst verbunden ist, dass andere mich auslachen. Und deswegen versucht man, die schambesetzten Situationen zu vermeiden und zu verstecken, ja?
Wir reden über verschiedene Schamsituationen noch im Laufe dieses Podcasts. Ich muss ja sagen, als wir dieses Thema entwickelt haben, wir werden über Scham sprechen. Ein merkwürdiger Gedanke. Ich musste zuerst an den Duschraum im Schwimmbad denken. Denn da erlebt man Scham. Auf der einen Seite gibt es Menschen, ja, die beschämt dort im Duschraum stehen und sich verstohlen, abseifen. Und andere stehen freimütig und nackt dort und waschen sich. Also für mich ist das sofort der Gedanke gewesen, da findet Scham statt.
Ist ja. Das so? Ja, das ist sicher ein Bereich. Gell? Also die Körperscham ist eine wichtige Dimension, wo Menschen immer wieder auch sich schämen. Gell? Also je nachdem, was weiß ich, entweder weil das was mit der eigenen Erziehung zu tun hat oder weil der eigene Körper gefühlt nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht. Und weil man natürlich, wenn man nackt ist, einfach auch körperliche Bereiche zeigt, intime Körperregionen, die man im Normalfall verdeckt. Und dann ist das, um eben so eine körperliche Intimität auch zu schützen. Und im Duschraum bist du da auf einmal nackt. Und das kann, ist persönlich sehr unterschiedlich, kann mit mehr oder weniger Scham einhergehen.
Ich habe das zu Beginn gesagt, ist es so, dass Kinder das noch gar nicht kennen, weil die toben da nackt durch den Raum und haben damit kein Problem?
Da kannst du als Vater besser was sagen als Ordensfrau. Ja, ich weiß nicht.
Ja, als Vater kann ich sagen, es gibt eine gewisse Zeit, da ist das alles kein Problem. Und irgendwann geht das nicht mehr. Da ist Nacktsein praktisch, wird, wie du so schön sagst, bedeckt und verdeckt. Aber du hast das Wort intim benutzt und du unterscheidest ja drei Schamgefühle, wenn man das so nennen will. Intimitätsscham, Gewissensscham und den Anpassungsscham. Lass uns eben nochmal beim Intimitätsscham bleiben. Inwieweit kann das denn zu Verletzungen führen?
Ich würde gern erstmal eher hinführen, was meint denn das eigentlich?
Ja, okay.
Also ich bringe vielleicht mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, was mir immer mal wieder passiert. Wenn Leute mitkriegen, dass ich Ordensfrau bin, dann erregt das häufig Erstaunen, überrascht sein. Und manche sind dann ziemlich neugierig. Und wollen dann ganz genau wissen, wie das eigentlich ist, so ohne Mann zu leben und ohne genital gelebte Sexualität. Und fragen dann. Und dann finde ich das erstens ziemlich unangebracht und aufdringlich. Und ich merke so, das geht dir nichts an und dann halte ich mich total bedeckt. Und dieses Wort finde ich interessant, sich bedeckt halten. Also Intimitätsscham bezieht sich nicht nur auf den Körper, sondern auch auf Seelisches, auf Persönliches, das ich nicht preisgeben möchte. Und da ist dieses Wort, da halte ich mich bedeckt, sehr interessant. Also, ich meine, ist, denke ich, nachvollziehbar, ne? Dieser Ausdruck. Da halte ich mich bedeckt. Ich erzähle, ich gebe jetzt nicht was etwas preis über mich, was diesen Menschen überhaupt nichts angeht. Und ich finde die deutsche Sprache ja immer wieder faszinierend, wenn man auf die Worte hört, da halte ich mich lieber bedeckt. Da heißt, ich möchte jetzt nichts von mir preisgeben, was jetzt hier in dieser Runde keinen Platz hat. Und wenn man mal schaut, woher das Wort Scham kommt, das stammt aus dem Indogermanischen Kam oder Kem. Und das heißt verbergen, verschleiern, zudecken. Das heißt, dieser Aspekt von Scham dient dem, dass ich meine eigene Privatsphäre anderen gegenüber wahren möchte. Da halte ich mich lieber bedeckt, sei es körperlich. Und das ist ja kulturell sehr, sehr unterschiedlich, was als intim gilt. Also im Westen bei uns sind es die Geschlechts- und Ausscheidungsorgane. In anderen Kulturen ist das anderes. Da hält man die intimen Körperregionen bedeckt. Und es ist total peinlich, wenn du einen Vortrag hältst und hinterher feststellst, Mensch, du hast den Reißverschluss bei der Hose nicht zugemacht gehabt. So, und dann denkst du, oh, wie peinlich. Dann läuft einem hinterher das Blut noch hoch im Kopf.
Stimmt.
Also sich bedeckt halten im Blick auf körperliche Bereiche, wo ich sage, das ist intim. Oder eben auch, ich halte mich bedeckt im Blick darauf, was ich von mir preisgebe, was, wo ich denke, dass meine Gedanken und Gefühle, die gehen dich gerade eigentlich nichts an, da halte ich mich bedeckt, um eben genau meine körperliche und seelische Intimität zu schützen, meine Grenzen zu schützen, meine körperlichen und seelischen Grenzen zu schützen.
Ich gehöre ja auch zu den Menschen, die Ordensfrau Melanie Wolfers Fragen stellen oder ihm vielleicht zu nahe kommen, weiß ich nicht. Aber die Frage, die sich doch stellt, ist, wenn diese Grenze, die du da ziehst, wenn Leute auf dich zukommen, wenn diese Grenze nicht respektiert wird, was passiert dann?
Also zum einen denke ich, ist es dann ja ganz wichtig, wenn ich merke, hier tritt mir jemand durch schamlose Neugier. Ist ja auch interessant, ne? Schamlose Neugier, sagt man ja. Hier tritt jemand mir durch schamlose Neugier zu nahe. Wenn ich dann mitbekomme, hier wird, und das ist ja, das kriegen ja nicht immer alle gleich wirklich mit. Aber wenn ich rechtzeitig wahrnehme, boah, das ist ja eigentlich gerade eine Grenzverletzung. Und das kann mit dem Gefühl von Scham einhergehen. Dass der will was von mir wissen, was dir nichts angeht. Und da schäme ich mich. Oder dann eben auch von Ärger oder auch von Angst, je nachdem, wie man gestrickt ist. Wo eben meine Grenze verletzt wird, möchte dieses Gefühl von Scham mich darauf aufmerksam machen, Achtung, schütz deine Grenzen besser. Wenn diese Grenzen nicht genügend gewahrt werden vom anderen, dann ist das eine Grenzüberschreitung und die geht mit Kränkung einher oder eben wirklich auch mit ganz tiefen Verwundungen.
Über das Schützen reden wir nochmal gesondert, weil das ein wichtiger Aspekt ist im Zusammenhang mit Scham. Ein anderer Begriff ist der sogenannte Anpassungsscham und ich glaube, ich habe darüber nachgedacht, für mich hat der was mit beruflichem Leben zu tun, mit ich will dazugehören. Ist das mit Anpassung gemeint?
Kannst du mal ein Beispiel bringen?
Ja, zum Beispiel, wenn man in einer Gruppe arbeitet und man selber hat ganz andere Gedanken als die anderen, dann fühlt man sich ja erstmal oder fühle ich mich erstmal Außenseiter, weil ich habe ganz andere Gedanken, ganz andere Argumente und denke mir, ja, es könnte jetzt ein Moment von Scham sein, ja, ich gehöre nicht dazu, ich bin ein anderer, ja.
Genau, da merkst du, also es bleibt ein Schamgefühl oder es kann ein Schamgefühl zurückbleiben, wenn du den Erwartungen, den Normen, den Gepflogenheiten zum Beispiel deines Arbeitsteams nicht gerecht wirst und dann daraufhin irgendwie ausgelacht wirst, gemieden wirst, ausgegrenzt, links liegen gelassen wird. Also zum Beispiel, wenn man sich wirklich peinlich daneben benommen hat oder irgendwie denkt,
Mir fällt gerade an, wenn man die falsche Kleidung anhat.
Ja, zum Beispiel.
Wenn man in eine Gruppe kommt und sagt, man ist hier völlig falsch gekleidet.
Genau.
Dann tritt sowas auch ein, ja.
Ja, absolut. Dann denkst du, oh Gott, ich falle ja völlig aus dem Rahmen. Ich dachte, das ist ein edles Fest und komme da mit Frack und die Leute haben irgendwie Freizeitkleidung an.
Genau.
Dann denkst du, oh Gott. Und dann, vielleicht können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen, wie fühlt sich Scham eigentlich an und was wünscht man sich in dem Augenblick. Aber genau, also du bist völlig deplatziert angezogen. Das ist auch so ein Element von Scham, diese Körperscham, wenn du in dem, wie du gekleidet bist oder wie du aussiehst, meinst, ich entspreche jetzt nicht den Gepflogenheiten und dann wird man ein Stückchen, und dann eben so die Angst, ich werde links liegen gelassen, verlacht, gemieden etc. Und hier wird deutlich, diesem Schamgefühl eben nicht angepasst zu sein, irgendwie daneben zu sein, diesem liegt die Angst zugrunde, dass ich ausgegrenzt werde oder positiv formuliert, der Wunsch, zur Gruppe dazuzugehören, Verbundenheit zu spüren. Also es möchte auch, dieses Schamgefühl möchte einem wichtigen Bedürfnis des Menschen auf die Sprünge helfen oder es unterstützen, nämlich, dass man nicht als Außenseiter endet. Und das war natürlich früher, heute ist das eh nicht mehr so schlimm, aber früher, wenn man mal so auf unsere Ur-Ur-Vorfahren schaut, wenn man da nicht zur schützenden Gruppe gehört hat, dann warst du innerhalb von kürzester Zeit bist du gestorben. Heute gibt es ja viele Mechanismen. Also das ist eine ganz tief sitzende Angst, Verbundenheit und Zugehörigkeit zu verlieren.
Also wir haben den Intimitätscham, wir haben den Anpassungsscham und dann gibt es noch den Gewissenscham. Und ich habe darüber nachgedacht, was das für mich bedeutet. Gewissensscham meldet sich bei mir immer dann, wenn ich zum Beispiel in einem Streit oder in einer Debatte die falschen Worte wähle, die zu heftig sind, die zu hart sind, die verletzend sind. Und dann setzt sofort sowas ein wie, oh, jetzt habe ich irgendwie daneben getreten. Ist das Gewissensscham?
Ja. Das heißt, wenn ich nochmal zurückfragen darf, also schämst du dich da jetzt primär, weil du der Erwartung der anderen nicht entsprochen hast? Oder schämst du dich eher vor dir selbst, dass du nicht so gehandelt hast, wie du dir eigentlich gewünscht hättest, dass du handelst?
Also ganz einfach, manchmal platzt mir die Hutschnur und dann werde ich zu wütend, zu womöglich auch aggressiv, zu bissig und so weiter. Und dann denke ich mir, Andreas, das muss doch nicht sein. Also es geht dann mehr um mich als um den anderen.
Ja, genau. Und damit hast du den entscheidenden Punkt auch wirklich gebracht im Blick auf die Gewissensscham. Sie meldet sich, wenn wir nicht in Übereinstimmung mit unserem Gewissen gehandelt haben, wenn wir uns also vor uns selbst schämen. Es geht also nicht um die Anpassung an die Normen anderer, sondern ich habe meinen eigenen Werten nicht entsprochen. Ich bin cholerisch geworden und habe echt Porzellan zerbrochen. Und da schäme ich mich eben auch vor mir, also auch vielleicht gegenüber dem anderen, aber eben auch vor mir selbst, weil ich meine eigenen Werte und Ideale verletzt habe. Oder wenn man, was weiß ich, sich kaufen lässt, seelisch oder materiell korrumpieren lässt.
Ja.
Und dann im Nachhinein merkt, boah, ehrlich gesagt, eigentlich habe ich mich da ein Stück verkauft, ich habe mich selbst ein Stück verraten. Mhm. Und dann schämt man sich vor sich selbst. Und das ist eine total gesunde Scham. Wir haben ja vor einigen Wochen über Schuld gesprochen. Das geht da auch ganz viel miteinander da zusammen. Gell? Also diese Gewissensscham möchte uns helfen, unsere eigene Integrität zu schützen, dass wir zu uns selber stehen. Sie möchte uns davor bewahren, dass wir unsere wichtigen Werte und Ideale aus dem Blick verlieren und so letztlich unsere Würde und unseren Anspruch an uns selbst schützen.
Du hast das vorhin angesprochen, gesamt genommen, Intimitätsscham, Gewissensscham, Anpassungsscham. Wie fühlt sich denn Scham an? Also wir kennen Scham, glaube ich, in unserer Umgebung, da läuft jemand rot an oder kriegt ein rotes Gesicht oder so.
Ja,
wie fühlt sich Scham an? Ja, zum Beispiel, ja.
Genau, also jetzt hast du schon gleich auf das Körperliche da auch, ja. Genau, und das ist ja total spannend. Du hast ja vorhin auch gesagt, man sieht es Kindern eher an. Mhm. Ich glaube, die verbergen es noch nicht so. Auch Erwachsenen sieht man es meines Erachtens nach häufig an, und zwar aber nicht mehr so deutlich, weil man eben versucht, dass das unsichtbar ist. Also wenn man sich schämt, ich halte dazu auch ab und zu Workshops, also zu diesem Thema. Und dann mache ich häufig auch lasse ich Leute Körperhaltung einnehmen. Gell?
Ja,
welche Körperhaltung hast du, wenn du dich schämst? Und dann, vorher stand man vielleicht noch aufrecht und dann sagt der Körper zusammen. Man igelt sich richtig ein. Manche bedecken oder verbergen das Gesicht, also schlagen die Hände vor die Augen. Das machen dann ja auch Kinder, wenn sie dann hoffen, dadurch nicht mehr sichtbar zu sein, weg zu sein. Gell? Man senkt den Kopf, wendet ihn ab, schlägt die Augenlider nieder, vermeidet Blickkontakt, rollt die Lippen ein oder Gesichtszüge erfrieren und man setzt eine Maske auf. Also all das, und das ist ja total interessant, ne? All das sind Körperhaltungen, die körperlich ausdrücken, ich breche die Beziehung zur Umwelt ab oder ich habe den Eindruck, die Beziehung zu mir ist abgebrochen. Und ich wende mich zurück auf meine eigene Person. Also Kopf sagt zusammen, ich gucke nach unten. Ich mache jetzt schon die Körperbewegung, wenn ich rede. Das tut dem Mikrofon nicht gut.
Stimmt.
Allein schon da, man versucht irgendwie schon fast nicht mehr sichtbar, also eben sich auf sich zurückzuziehen. Und es wird der Beziehungsabbruch zur Umwelt deutlich. Und Scham führt sich eben einfach fürchterlich ein, weil man den Eindruck hat, ich bin hier gerade fehl am Platz oder meine Grenzen sind nicht gewahrt worden.
Ich kenne das aber auch, dass man in solchen Situationen sofort das Thema wechseln will.
Ja, genau.
Das kennst du auch, ne?
Ja, ist ein Abwehrmechanismus, klar.
Ja.
Dann wendest du sofort und dann fängst du an, über das Wetter zu reden, ne? Oder
genau.
Über die Deutsche Bahn oder so.
Weg damit.
Ja, genau. Das sind jetzt Vermeidungsmechanismen, ne? Also, dass man dann ganz schnell das Thema wechselt, um dieses schambesetzte Gebiet schnellstmöglich zu verlassen. Also, ein Impuls, wenn man sich schämt, ist eben die Flucht. Oder der Angriff, dass man wütend wird, das ist auch recht verbreitet.
Was du da körperlich beschrieben hast mit weggucken, runtergucken, wo auch hin, das sagt ja körperlich eigentlich, dass Scham ein Geheimnis bleiben soll. Ne? Also
ja.
Scham soll nicht öffentlich werden.
Ja. Vielleicht darf ich da noch mal auf die Sprache hinweisen, bevor wir auf diesen Geheimnischarakter kommen. Das ist ja super interessant, wenn du dich schämst, dann kommen manchmal so Sätze wie, oh, am liebsten würde ich mich in Luft auflösen.
Ja,
ich möchte mich am liebsten in ein Mauseloch verkriechen. Ich wäre am liebsten ganz weit weg.
Ich stürze gerade in eine Felsspalte.
Oh, ist ja
in
Norddeutschland sehr wahrscheinlich.
Ja, wir ertrinken hier. Okay.
Ja, genau. Also du willst in eine Felsspalte verschwinden, genau. Ein Mauseloch verkriechen, irgendwo untergehen, dich in Luft auflösen. Das heißt, in solchen Momenten wünschst du dir nicht da zu sein. Ja, mehr noch, und das ist eigentlich ziemlich dramatisch, ich wünschte mir, dass ich mich in Luft auflöse. Du wünschst dir nicht zu existieren in dem Moment, dass dich der Erdboden verschluckt. Da merkt man, wie dramatisch und bedrängend dieses Gefühl ist. Man möchte ganz, ganz, ganz weit weg sein, weil es ein so unangenehmes Gefühl ist. Und damit geht, also um jetzt auf deine Frage einzugehen, beziehungsweise, ja, dass wir dann jetzt drüber sprechen, weiß nicht, was dich da interessiert, dass also Scham eben davon lebt, dass man sie bedeckt hält, geheim hält.
Ja, und Geheimhaltung ist das eine. Das andere, wenn ich aber immer was geheim halten möchte oder etwas geheim halte, dann bin ich ja, wie du sagst, eigentlich gar nicht anwesend. Das bedeutet doch auch, dass ich mich ständig klein mache, wenn ich mit Scham durch die Welt laufe, oder?
Ja, ich denke, jetzt ist wichtig zu unterscheiden. Also Scham gehört zur emotionalen Grundausstattung von uns Menschen. Wir haben ja gerade über die verschiedenen Bereiche, wo Scham ausgelöst werden kann, ne? Also wenn die körperliche oder seelische Identität verletzt wird, wenn ich den Eindruck habe, ich habe mich gerade völlig daneben benommen, oder das sind Erfahrungen, die bleiben lebenslang an Bord unseres Lebens, weil sie etwas, es ist eine urmenschliche Emotion. Der Punkt ist, wie gehe ich damit um und ist die Scham gesund oder wird sie zum Beispiel zu groß und macht mich dann, also wenn ich mich zu sehr schäme oder schlecht mit der Scham umgehe und mich dadurch klein mache oder mich nicht mehr traue, etwas zu wagen, dann wird Scham problematisch.
Ich hänge gerade noch hinterher, dass du gesagt hast, Scham gehört zur Grundausstattung des Menschen. Das heißt, wir müssen damit leben?
Ja, Scham ist eine spezifisch menschliche Reaktion. Ich habe mal Verhaltensforschung ein bisschen mich beschäftigt im Blick auf das Thema Scham. Und ich kann mich natürlich nur auf die Aussagen der Verhaltensforscherinnen und Verhaltensforscher beziehen. Die sagen, es gibt kein Tier, das errötet. Ein Hund läuft nicht rot an. Oder ein Affe läuft auch nicht rot an und ein Igel auch nicht. Tiere erröten nicht. Menschen können erröten. Und das nehme ich dort, wo sie erleben, ich werde in meiner körperlichen, in meiner seelischen oder geistigen Integrität verletzt. Also man schämt sich nicht nur wegen der eigenen Fehler, sondern es geht eben darum, dass das Schamgefühl eben unsere Grenzen schützen möchte. Es macht auf den Intimbereich von uns aufmerksam und möchte daher helfen, die eigenen Grenzen gut zu schützen und auch die Grenzen anderer zu wahren. Also es gibt eben schamlose Neugierde oder Scham hat vielleicht auch was mit Taktgefühl zu tun, im anderen Sinne, dass ich dir eben nicht taktlos zu nah auf die Füße trete. Und deswegen, um das jetzt nochmal zu sagen, Scham ist eine Grundausstattung, eine emotionale Grundausstattung des Menschen und betrifft nicht nur Leute, die irgendwie schwer Traumatisierendes erlebt haben, sondern ein Gefühl, das uns darauf aufmerksam macht, Achtung, dein Grundbedürfnis nach Anerkennung oder Ähnlichem wird gerade verletzt.
Melanie, du hast gesagt, Scham ist ein fürchterliches Gefühl, hast du vorhin gesagt. Du hast gesagt, Scham gehört zur Grundausstattung des Menschen.
Ja.
Wenn es eine Grundausstattung hat, dann muss es doch irgendeinen Sinn haben. Du hast eben von Schützen gesprochen. Genau. Ja. Welche guten Seiten kann denn dann dieses Schamgefühl, was so fürchterlich ist, welche guten Seiten kann das haben?
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage, weil ich glaube, erst dann lerne ich mit der Scham gut umzugehen oder besser umzugehen, wenn ich auch merke, sie hat einen Sinn, eine Funktion. Und wenn ich darauf achte, dass sie nicht zu groß wird. Und ich denke, über das, was wir gerade gesprochen haben, hat ja auch schon deutlich gemacht, welche Schutzfunktionen Scham hat. Also zum einen möchte Schamgefühl helfen, die eigene körperliche und seelische Identität zu schützen. Dass, wenn mir jemand durch schamlose Neugier zu nahe tritt, ich mich bedeckt halte. Oder dass Scham helfen möchte, körperliche Intimitätsgrenzen zu schützen und Scham ausgelöst wird, wenn diese eben nicht respektiert werden. Also ich weiß, wie ich habe ja ein paar Monate in der Westbank gelebt im Rahmen meiner Ordensausbildung, also in Palästina. Und als ich dann zurückgeflogen bin, da wurde ich wirklich bis auf die Unterhose ausgezogen im Flughafen von Tel Aviv. Und das war echt beschämend und höchst unangenehm. Das Unfreiwillige mich entblößen müssen bis auf die Unterhose. und sowas, also dann wird deutlich, Scham will eigentlich helfen, das zu schützen. Und das passiert eben immer wieder, dass diese Grenzen nicht gewahrt werden. Also das ist eine Funktion. Scham möchte helfen, Intimitätsgrenzen zu schützen. Scham möchte helfen, wir haben von der Gewissensscham gesprochen, in Übereinstimmung mit dir selbst zu leben. Dass du dir und deinen Werten treu bist.
Du bist ja so eine Frau, die Sprache liebt. Ich würde gerne nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz den Unterschied zwischen Scham und Beschämung. Das eine ist ja das Aktive, das andere ist eher das Erleidende. Was ist der Unterschied? Kann man das ganz klar sagen?
Scham ist eine natürliche Reaktion einer Person, die zum Beispiel einen Fehler begangen hat oder die mit einer offenen Hose einen Vortrag gehalten hat. Das ist eine Reaktion der Person, die sich schämt. Beschämung bedeutet, ich verhöhne einen anderen Menschen, ich verachte ihn, ich grenze ihn aus, ich setze Handlungen, die aktiv seine Schamgrenze verletzen. Und das ist natürlich, also ich habe jetzt relativ stark von der positiven Funktion von Scham gesprochen und es ist natürlich ganz wichtig zu sehen, Scham kann auch sehr problematisch werden, nämlich zum einen dort, wo Menschen eben beschämt werden und damit Macht ausüben, das passiert ja auch in der Schule immer wieder oder wenn Menschen gemobbt werden oder so. Oder Scham wird auch dann problematisch, wenn sie zu groß wird. Also zum Beispiel, wenn man sich zu sehr scheut, sich zu entblößen und nicht zur Vorsorgeuntersuchung geht. Dann ist das dann echt ziemlich blöd.
Ja, dann ist es blöd. Ja, das stimmt. Du als Ordensfrau, Scham im Glauben, gibt es das für dich?
Scham im Glauben?
Wie meinst oder du Scham das? Ich meine, also du bist Ordensfrau. Da kommen Menschen, die wissen nichts über Ordensfrauen. Du wirst befragt. Du hast vorhin gesagt, es gibt dieses Zugehörigkeitsgefühl. Gibt es bei dir so ein Gefühl von, ich gehöre nicht dazu, weil ich Ordensfrau bin und das hat zur Folge, dass ich mich schäme?
Nein.
Dein Selbstwert reicht aus, sozusagen.
Du ganz ehrlich. Nein.
Nein, aber ich wollte darauf raus, ob Scham etwas mit Selbstwertgefühl zu tun hat. Wenn ich ein starkes Selbstwertgefühl habe, ob ich mich dann weniger schäme.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt oder Zusammenhang, den du da ansprichst. Den Zusammenhang von Scham und dem Empfinden von Selbstwert. Und da ist mein Eindruck auch, im Blick auf mein eigenes Leben, im Blick auf Beratungserfahrung und im Blick auf all die Bücher, die ich lese oder Leute, mit denen ich spreche, die meisten Menschen kennen irgendwo so im eigenen Innern den nagenden Zweifel, ob sie gut genug sind, ob sie liebenswürdig sind, ob sie so, wie sie sind, okay sind. Und das hat verschiedene Hintergründe. Zum einen hat dieses Misstrauen sich selbst gegenüber oder dieser Selbstzweifel biografische Hintergründe, weil die meisten lernen durch direkte oder indirekte Botschaften ihrer Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen eben auch, dass sie so, wie sie sind, nicht wirklich in Ordnung ist. Also es gibt so ein natürliches Selbstwerterleben, das verletzt wird durch Botschaften wie, und das kann sehr nonverbal sein, du bist okay, wenn du erfolgreich bist. Du bist okay, wenn du nicht störst. Du bist okay, wenn du hilfsbereit bist. Und in der Folge, wenn man so mit dieser Wenn-Dann-Botschaft aufwächst, es ist sehr interessant, so zu gucken, welche Glaubenssätze gab es in meiner Familie, wann ich okay bin. Und man glaubt in der Folge ja irgendwann daran, ja, ich bin tatsächlich nur liebenswert, wenn ich brav bin, wenn ich hilfsbereit bin, wenn ich alles mit Bravour erledige. Weil man eben versucht, sich die Liebe und Zuneigung der Eltern oder Bezugspersonen zu verdienen oder sich ihrer Zuneigung zu vergewissern. Mhm. Und das ist ein biografischer Hintergrund, warum das Selbstwertempfinden so fragil ist und häufig auch ein Selbstzweifel an einem nagt, weil man eben mit diesen Wenn-Dann-Botschaften aufgewachsen ist und nicht glauben kann, so wie ich bin, bin ich okay.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Scham natürlich in der Geheimhaltung aufblüht und gedeiht. Nun drehe ich das mal um. Ich gehe nicht in die Geheimhaltung, sondern ich bin öffentlich, ich zeige mich. Hat diese Blöße, kann die nicht dazu führen, dass sie meinem Selbstwertgefühl schadet, wenn ich meine Blöße zeige?
Ich denke, das hängt von der Situation ab und wem du deine Blöße zeigst.
Ja.
Okay. Also, wenn du es irgendwo öffentlich machst, wo dann dir die Leute noch eins reindrücken, dann ist das extrem kontraproduktiv.
Also die Frage, die sich ja stellt, ist, wenn ich mein Selbstwertempfinden kenne, womöglich habe, und ich habe gleichzeitig ein Schamgefühl, kann Selbstwertempfinden Schamgefühl besiegen? Stärker sein?
Ich denke, es ist immer wieder ein Ringen und ein Prozess. Also noch einmal, es ist sinnvoll, damit zu rechnen, auch im Blick auf die Frage, wie kann ich gut mit Scham umgehen. Scham wird immer wieder in deinem Leben aufpoppen. Denn solange dir die Verbundenheit mit anderen wichtig ist, ist die Angst davor, ausgegrenzt oder verlacht zu werden oder dass ein Mensch, den du innigst liebst, von dir abrückt, wird die Scham und der damit verbundene Schmerz einfach zu deinem Leben gehören. Ich denke, es ist so die Frage, wie lernen wir konstruktiv mit der Scham umzugehen? Und da hilft natürlich ein Selbstwertempfinden, das auch so einen gewissen Boden unter den Füßen hat.
Das meinte ich, ja.
Damit auch konstruktiv umzugehen und was du jetzt eben auch sagtest, ist öffentlich zu machen. Also Scham lebt von Geheimhaltung. Je weniger wir über Scham reden, umso mächtiger wird sie, umso mehr Kontrolle gewinnt sie über uns. Und deswegen ist so ein wirklich super wichtiges Gegenmittel, dass du dich zeigst in deiner Not. Aber natürlich nur einem Menschen gegenüber, wo du auch weißt, der wird das nicht ausnützen, sondern wo du vertrauen kannst, man weiß es vorher nie, aber wo du eigentlich im Großen und Ganzen darauf vertrauen und bauen kannst, diese Person wird gut damit umgehen. Denn wenn du diese schambesetzte Geschichte zum Beispiel mit deiner Frau teilst, dass du sagst, oh Mensch, jetzt hier in der Redaktion oder so, das war so eine unangenehme Situation. Wenn du diese schambesetzte Geschichte mit deiner Frau teilst, der du vertraust und wo du auch darauf baust, sie kann gut damit umgehen, dann ist das trotzdem vielleicht noch total unangenehm und vielleicht fühlst du dich auch ein Stückchen nackt. Aber in dem Maß, in dem du dich riskierst, dich zu offenbaren mit deiner Not, kannst du Empathie erfahren, Mitgefühl erfahren oder ja. Und Empathie heilt. Ich möchte mal ein Bild bringen. Empathie gleicht einer Leiter, die dich aus dem Loch herausholt, in das du dich vor lauter Scham verkrochen hast. Oder die dich aus der Felsspalte herausholst, in die du dich vor lauter Scham verkrochen hast.
Ist es denn so, du hast Bilder benutzt, sich zeigen, sich offenbaren? Du wirst ja auch als Mutmacherin tituliert, Melanie.
Ja.
Sich zeigen, sich offenbaren, das erfordert doch enorm viel Mut.
Ja.
Es ist doch einfacher zu sagen, ich versinke kurz in die Felsspalte und nachher komme ich wieder raus.
Ja, ist ja schön, wenn du nur kurz versinkst, aber manchmal.
Ja, stimmt.
Der Punkt ist ja eben, also wie gesagt, Scham, es wird immer wieder Situationen geben, wo man denkt, oh, ich versinke jetzt hier. Der Punkt ist, wie gehe ich auf Dauer mit solch einem Gefühl um oder lasse ich mich auf Dauer von dem Schamgefühl davon abhalten, dass ich zum Beispiel eine ungewöhnliche Idee ins Arbeitsteam einbringe? Das wäre total schade. Oder hält mich meine Scham davon ab, mit jemandem zu teilen, was mich gerade so belastet? Da merkt man so, Scham führt in die Isolation, macht klein, hält dich davon ab, Neues zu wagen. Wenn die Scham uns im Griff hat, nicht ich habe ein Schamgefühl, sondern die Scham hat mich, dann raubt sie ganz viel Lebendigkeit, den Mut, Neues zu wagen, offen in eine Beziehung hineinzugehen. Und natürlich, es braucht Mut. Ich möchte noch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen, das mich beruflich und privat sehr herausgefordert hat und irgendwie echt auch an meine Grenzen gebracht hatte. Und ich hatte das Gefühl, ich versag auf ganzer Linie und kann bald keinen Schritt mehr vor den anderen setzen. Aber ich habe echt mich angestrengt, dass mir mal das nicht anmerkt. Ich hielt die Fassade des Funktionierens aufrecht, weil die anderen nicht mitbekommen sollten, wie ich am Rudern bin und wie es in meinem Innern aussah. Und dann habe ich so mit der Zeit gemerkt, diese Fassade, das ist ein echter Energiefresser. Und ich habe mich immer mehr in eine Einsamkeit und in ein Abgekoppeltsein hineinmanövriert. Bis mir dann irgendwann aufging, Melanie, sag mal, warum zeigst du dich eigentlich nicht? Warum hältst du damit so zurück? Und dann fiel mir auf, irgendwie so in einem geheimen Winkel meines Herzens hauste die bis dahin mir nicht bewusste Angst, deine Freunde warten nur darauf, dass du dir eine Blöße gibst, um dich bloßzustellen oder mir die kalte Schulter zu zeigen. Und als mir das deutlich wurde, habe ich fast über mich gelächelt und gewusst, ey, was ist denn das für ein Blödsinn? Und dann, ich habe das extra, weil ich das so schön finde, ich habe mir dann am Abend, ich habe mir jetzt mein Buch, wo ich darüber schreibe, das hier zugelegt. Ich möchte diese Textpassage vorlesen. Ich habe dann in mein Tagebuch geschrieben, Melanie, du kommst gut allein zurecht. Du strengst dich an, die Dinge so aussehen zu lassen, als ob dir alles locker von der Hand ginge. Auch jetzt bemühst du dich wahnsinnig darum und dein Umfeld fällt darauf rein, genau wie du es willst. Aber nicht wollen solltest. Hör auf, alles kontrollieren zu wollen. Du kannst deinen Freunden vertrauen. Lass dir deine Ohnmacht und Ratlosigkeit, dein Scheitern und deine Selbstzweifel anmerken. Hab den Mut, dich zu zeigen und verwundbar zu sein. Du wirst nicht weniger geliebt werden.
Das schreibst du in deinem Buch, Trau dich, es ist dein Leben. Ich weiß auch, Melanie, dass du eine Freundin bist von Gedichten, und wir haben von Fassade gesprochen, wir haben von Verstecken gesprochen, wir haben davon gesprochen, sich zu zeigen. Und es gibt ein Gedicht, ich bin sicher, du kannst es auswendig, das ermutigt, sich zu zeigen, beziehungsweise sich zu bewusst zu werden. Ja, schaut mich doch an, oder ja, ich will gesehen werden.
Ich möchte sehr gerne das Gedicht vortragen, aber ich würde gerne noch vorher auf einen Punkt eingehen, der mir wichtig ist, Andreas. Nämlich, ja, wir haben vorhin so darüber gesprochen, so über biografische Hintergründe, warum so Menschen an ihrem Selbstwert zweifeln. Aber ich glaube, da liegt auch eine spirituelle Krise zugrunde. Und das Gedicht kann ich dann auch in diese spirituelle Richtung dann auch deuten. Ich glaube, dass sich so die Verunsicherung im eigenen Selbstwerterleben auch, dass sie auch in einer spirituellen Verwundung wurzelt. Nämlich so das Gefühl, ich kann nicht mehr glauben, dass ich so, wie ich bin, liebenswürdig bin. Und dieses Ich kann nicht mehr glauben ist davon Bedeutung. Denn darin wird indirekt deutlich, irgendwie gibt es so eine Ahnung davon, im Ursprung ist der Mensch heil und ganz. Also ich kann eben nicht mehr glauben, dass ich so, wie ich bin, liebenswürdig bin. Und wenn man so in die großen Religionen schaut, haben sie ja alle diese Erzählung vom Paradies oder von einem ursprünglichen Sein. Und dieses Bild vom Paradies drückt die Ahnung aus, in deinem Ursprung bist du eingebettet in einen guten Grund. Du bist heil und ganz, du bist liebenswert. Es gibt eine ursprüngliche, eigentliche Beheimatung, bist in Gott aufgehoben, oder? Ja. Mhm. Und zugleich erzählen die Bibel und auch andere Religionen davon, dass der Mensch dieses Paradies verloren hat. Nämlich, dass wir kein Gespür mehr haben für unsere wahre Heimat, im Sinne von, dass in jedem Menschen ein göttliches Licht leuchtet oder dass jeder Mensch in der Liebe aufgehoben und getragen ist. Wer die Bibel kennt, das erste Buch in der Bibel wird dann ja von dem Sündenfall erzählt und so. Und dann heißt es auf einmal, die zwei ersten Menschen, Adam und Eva, die erkennen auf einmal, dass sie nackt sind und beginnen, sich zu schämen. Also dort, wo ich nicht mehr glauben kann oder wo ich nicht glauben kann, so wie ich bin, darf ich sein, beginnt das Versteckspiel. Ausgedrückt in der bildlichen Erzählung, Adam und Eva machen sich Kleidung, um ihre Scham, also um ihren Körper zu bedecken, und sie verstecken sich vor Gott. Also dann beginnt das Versteckspiel und Menschen setzen sich Fassaden auf. Und eigentlich möchte Religion, eigentlich möchte christlicher Glaube, ich bin in dieser Tradition beheimatet, möchte christliche Spiritualität dazu verhelfen, zu entdecken, vor all deiner Leistung und trotz deiner Macken und Meisen, es ist gut, dass es dich gibt. Und es ist gut, dass du ein Mensch in dieser Welt bist. Und aus diesem Vertrauen zu leben. Und dazu möchte eigentlich dieses Vertrauen ins Leben oder dieses Vertrauen in Gott verhelfen.
Du hast eben gesagt, es ist gut, dass es dich gibt. In der Abwandlung hat Hilde Domin ein Gedicht geschrieben. Und der Titel ist Es gibt dich. Ja. Das Gedicht ist relativ lang, vielleicht zitierst du oder sagst uns die entscheidenden Verse zu unserem Thema Scham und sich zeigen und es gibt dich.
Ja, es gibt dich. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Du fielest, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich, weil Augen dich wollen, dich ansehen und sagen, dass es dich gibt.
Das macht auch Mut, sich zu überlegen, ich zeige mich, denn dann gibt es mich auch. Ist das der Hintergrund? Ich zeige mich?
Ja, genau. Also ich meine, wenn man sich schämt, also jetzt so im Blick auf unser Thema heute, wenn man sich schämt und dann eben in einer Felsspalte verschwinden möchte und du fällst, aber dort, wo du dich gütig angeschaut erfährst, zum Beispiel durch deine Frau, und wo du dich zeigst, indem ich bin echt gerade im Fallen, kannst du die Erfahrung machen, die Augen deiner Frau, sie sind dir nah, sie halten dich irgendwie auch. Und sagen, ey, so wie du bist, es ist gut, dass es dich gibt. Und das gilt zwischenmenschlich und das gilt für mich auch natürlich im Hinblick auf meine Gottesbeziehung. Also so, und das kann man eh nicht trennen. Liebe ist göttlich, egal ob sie jetzt zwischenmenschlich oder spirituell gedacht ist. Es gibt dich, weil Augen dich auffangen.
Melanie, ich habe eine Bitte. Ich würde mich jetzt gerne, wenn wir soweit alles gesagt haben, tschüss sagen und du zitierst bitte nochmal das Gedicht und lassen das ausklingen, sodass es in den Gedanken noch ein bisschen mitschwingt.
Ja, sehr gerne.
Gut, dann sage ich an dieser Stelle schon mal tschüss. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bleib gesund, mach es gut und bis bald, Melanie.
Danke, Andreas, bis bald.
Tschüss.
Ein Gedichtauszug von Hilde Domin. Es gibt dich. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Du fielest, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich, weil Augen dich wollen, dich ansehen und sagen, dass es dich gibt.
So, das war's für heute. Mehr zum Thema Scham könnt ihr lesen in dem Buch von Melanie Trau dich, es ist dein Leben. Das Buch ist erschienen im Bene Verlag. Dies noch, wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Wie gesagt, wir freuen uns über Kritik, über Lob, über geklickte Sternchen oder ihr schreibt gleich im Anschluss einen Kommentar. Und ihr könnt uns auch Vorschläge schicken, worüber wir mal reden sollten, an podcastteam, das ist ein Wort, podcastteam@melaniewolfers.de. Alle Infos zu Melanie auf ihrer Website melaniewolfers.de. Und wollt ihr unsere Arbeit unterstützen mit ein paar Euro, dann könnt ihr das tun mit einer Spende. Und wie das funktioniert, erfahrt ihr in den Shownotes und auch auf der Website von Melanie. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bleibt gesund und dann heißt es wieder ganz schön mutig. Tschüss, bis bald.